Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Triumph für den FC Bayern. Die Münchner haben die Champions League gewonnen. Im Finale in London besiegten sie Borussia Dortmund mit 2:1 für den scheidenden Trainer Jupp Heynckes, die Krönung seiner Münchner Zeit. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. 12 Jahre nach dem letzten Champions-League-Erfolg hat Bayern München wieder die bedeutendste Trophäe im europäischen Vereinsfußball gewonnen. Der Siegtreffer im Endspiel gegen Borussia Dortmund fiel erst kurz vor Schluss durch Arjen Robben. Nach den Finalniederlagen 2010 und 2012 war die Freude bei den Bayern riesengroß.
Jubel und Erleichterung. Die Spieler des FC Bayern können ihr Glück kaum fassen.
Wir waren ja eine halbe Stunde ungefähr auf dem Rasen und ich denke sehr, diese Freude, dieses Innere, dieser Druckabfall, diese Genugtuung.
Exakt eine Stunde lang liefern sich Bayern und Borussen einen packenden Schlagabtausch. Dann trifft Mario Mandzukic zum 1:0 für den Rekordmeister. Doch die Führung hält gerade mal 8 Minuten. Dante fault Reus, Nationalspieler Gündogan trifft vom Punkt zum Ausgleich. Alles wieder offen bis zur 89. Minute. Ribéry per Hacke zu Robben. Der Niederländer entscheidet das erste deutsch-deutsche Finale der Champions-League-Geschichte mit einem Geniestreich. Jupp Heynckes feiert nach der Meisterschaft den 2. Titel der Saison. Arjen Robben ist der Held von Wembley, der BVB am Boden, aber nur kurz.
Das war einfach eine ganz intensive Saison, ein super intensives Spiel. Die Mannschaft hat alles rausgehauen, was da war. Und wir werden es schaffen können.
So aber feiern die Bayern eine rauschende Partynacht am Londoner Hyde Park.
Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Fußballmannschaft, auch wenn es der FC Bayern ist, solch einen Fußball spielt.
Den sie kommenden Samstag im Pokalfinale von Berlin mit dem Gewinn des Triple krönen könnten. Als erste deutsche Mannschaft überhaupt.
Nach der durchfeierten Nacht ist die Mannschaft des FC Bayern heute aus London zurückgekehrt. Vor gut 2 Stunden kam das Team am Münchner Flughafen an. Allerdings verzichteten die Spieler darauf, sich in der Stadt den Fans zu präsentieren. Das ist frühestens für kommenden Sonntag vorgesehen.
Der Pott ist in München. Trotz Dauerregens und Sturmböen ist den Champions-League-Siegern die Freude über den Coup anzusehen. Eine Party heute Abend wird es in München allerdings nicht geben.
Irgendwann wird es natürlich, so wie bei uns, dann Ziel, den Titel zu gewinnen. Und wir waren nah dran immer. Und gestern wurden wir endlich mal belohnt für die harte Arbeit. Aber jetzt muss ich, wir spielen am Samstag schon wieder.
Gestern war natürlich das Spiel des Jahres und für uns auch. Ich meine, das war Geschichte gestern.
München gestern Abend kurz vor 23 Uhr. Eine ganze Stadt steht Kopf und feiert ihre Fußballhelden bis in die frühen Morgenstunden. Jetzt haben die Bayern schon ihr nächstes Ziel vor Augen, das DFB-Pokalfinale am nächsten Samstag.
In der schwarz-gelben Sondermaschine landen die Borussen am frühen Nachmittag in Dortmund, begrüßt wie Sieger. Doch die Gesichter der Spieler sprechen eine andere Sprache, der Frust sitzt tief. Es war eine Nacht der Tränen in Dortmund. Rund 50.000 Fans hatten auf Großleinwänden mitgefiebert und auch nach dem 2:1 für Bayern noch auf ein Wunder gehofft. Es blieb bekanntlich aus. Am Nachmittag ein Kurzauftritt der Mannschaft im Stadion, ein kleines Dankeschön an die Fans, die immerhin konnten wieder lachen.
Wir sind die Zweiten, wir sind die Herzen. Ja, ist so.
Ich trage es mit Fassung, es war eine super Saison, die die Jungs gespielt haben. Ich habe so viel geweint schon wieder hier, das ist einfach geil, dieser Verein.
Sie haben, sagen sie, die besten Fans der Liga, aber der Henkelpott, der ist nun nicht im Ruhrpott, sondern an der Isar.
Das gescheiterte Drohnenprojekt Eurohawk kostet Deutschland trotz des Ausstiegs nach wie vor Millionen. Die Zahlungen fallen für die weitere Erprobung an. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums kann ein Modul möglicherweise in einem anderen Fluggerät weitergenutzt werden. Die Aufklärungsdrohne Eurohawk ist im europäischen Luftraum nicht zugelassen, weil sie keinen automatischen Schutz vor Kollisionen mit anderen Flugzeugen hat.
Für den Eurohawk wurden bisher 562 Millionen Euro ausgegeben, zur Hälfte für das US-Fluggerät und zur Hälfte für das elektronische Aufklärungssystem aus Deutschland. Das Projekt ist gestoppt, die Kosten laufen trotzdem weiter. Das Verteidigungsministerium erklärt in einer vertraulichen Mitteilung, für die Resterprobung des Aufklärungssystems brauche man noch 5,2 Millionen Euro. An anderer Stelle heißt es, die laufende Erprobung des Gesamtsystems koste monatlich 3,3 Millionen. Kritik von der Opposition.
Wenn das Projekt wirklich gestoppt ist, dann gibt es auch nichts mehr zu erproben. Dann sollte man jetzt auch keinen Euro mehr dafür ausgeben. Ich habe allerdings den Eindruck, dass man hier der Mentalität folgt, wenn schon das meiste Geld ausgegeben worden ist, warum nicht alles noch ausgeben?
CDU-Politiker argumentieren für die weitere Erprobung.
Es gibt viele Teilfähigkeiten, die erprobt werden müssen, die weiterlaufen müssen. Und wir müssen über unbemannte Luftfahrttechnik aus unseren existenziellen Sicherheitserwägungen heraus verfügen können.
Wie der Spiegel berichtet, soll das Verteidigungsministerium schon vor Jahren auf Probleme beim Eurohawk hingewiesen worden sein. Im Bericht aus Berlin kritisierte heute Grünen-Fraktionschef Trittin den Minister.
Offensichtlich sind die Strukturen im Verteidigungsministerium so, dass eine politische Steuerung nicht funktioniert. Vielleicht ist aber genau das gewollt. Vielleicht möchte man nicht, dass dieses Ministerium gesteuert wird. Das macht das Leben für die Rüstungsindustrie sehr viel einfacher.
Der Verteidigungsminister bleibt dabei. In 10 Tagen erst will er das Parlament ausführlich unterrichten.
Chinas neuer Ministerpräsident Li Keqiang ist erstmals zu Besuch in Deutschland. Am Nachmittag wurde Li mit militärischen Ehren in Berlin empfangen. Beim anschließenden Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel sollten der Syrien-Konflikt und der Handelsstreit zwischen der EU und China zur Sprache kommen. Es geht dabei um mögliche Strafzölle auf Solartechnik aus der Volksrepublik. Deutschland ist das erste EU-Land, das Li seit seinem Amtsantritt im März besucht.
Chinas Regierungschef auf Landpartie in Brandenburg. Im Schloss Cäcilienhof in Potsdam hatten die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg auch entschieden, dass China erobertes Gebiet von Japan zurückbekommt. Li Keqiang ist der Besuch hier wichtig. Er will damit zeigen, China steht für Frieden und Gerechtigkeit. Aber eben auch für starkes wirtschaftliches Eigeninteresse. Und darum geht es im Gespräch mit der Kanzlerin. Der Streit um die geplanten Strafzölle auf Solarmodule trübt das gute Verhältnis beider Länder. Wir lehnen die Entscheidung der EU zu den Zöllen entschieden ab. Das wird nicht nur Arbeitsplätze in China, sondern auch in Europa gefährden. Der Konflikt um die chinesische Billigkonkurrenz hatte sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Die Bundeskanzlerin setzt jetzt auf Gespräche.
Und hier nicht in eine Art von Auseinandersetzung zu verfallen, die zum Schluss nur in gegenseitigen Zollerhebungen endet, davon halten wir nichts.
China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Asien. Im vorigen Jahr wurden Waren im Wert von 66,6 Milliarden Euro exportiert, 2,7% mehr als im Vorjahr. Umgekehrt verringerten sich die Importe aus China in ähnlichem Umfang. Die Handelsbeziehungen werden künftig noch enger. Im Kanzleramt wurde ein gutes Dutzend Verträge über deutsch-chinesische Investitionen unterzeichnet. Deutschland ist der einzige EU-Mitgliedstaat, den der chinesische Regierungschef auf seiner Antrittsreise besucht. Das Signal ist klar. Die Bundesrepublik ist für Li Keqiang der wichtigste Ansprechpartner in Europa. Damit verbunden ist aber auch die Erwartung, dass Deutschland stärker als Problemlöser auftritt. Nicht nur in der Frage der Strafzölle, sondern auch in der Frage der EU-Finanzkrise.
Der Syrien-Konflikt droht zunehmend auf das Nachbarland Libanon überzugreifen. In Vororten der Hauptstadt Beirut schlugen am Abend 2 Raketen ein. Dort leben viele Anhänger der schiitischen Hisbollah-Miliz. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Gestern hatte der Chef der libanesischen Hisbollah, Sheikh Nasrallah, dem syrischen Machthaber Assad öffentlich Unterstützung zugesagt. Unterdessen ist Syrien jetzt offenbar doch bereit, an der geplanten internationalen Friedenskonferenz teilzunehmen.
Besuch des syrischen Außenministers im Irak. Nachdem Präsident Assad es noch am vergangenen Wochenende abgelehnt hatte, mit der Opposition zu sprechen, will Syrien nun doch an der von Russland und den USA einberufenen Friedenskonferenz in der Schweiz teilnehmen. Eine Überraschung. Wir glauben, dass mit einer konstruktiven Haltung der Beteiligten die internationale Konferenz in Genf gute Möglichkeiten bietet für eine politische Lösung der Krise in Syrien. Unterdessen droht der Bürgerkrieg immer mehr auf die Nachbarn Syriens überzugreifen. Im nordlibanesischen Tripoli kämpfen auch heute Anhänger und Gegner Assads gegeneinander. Offenbar von den sunnitischen Gegnern Assads abgefeuerte Raketen schlugen in der Hauptstadt Beirut ein, im Viertel der schiitischen Hisbollah. Ein Protest dagegen, dass die Hisbollah, hier gestern auf einer Veranstaltung, sich nur noch öffentlich zum syrischen Regime bekennt. Hisbollah-Chef Nasrallah will an der Seite von Assad offenbar eine Machtübernahme durch die sunnitischen Rebellen verhindern. Bei diesem Kampf ist es wie bei unseren früheren Kämpfen. Wir sind dabei und wir sind diejenigen, die den Sieg bringen werden, so Gott will. Scharfe Kritik an der Hisbollah von der syrischen Opposition. Nasrallahs Stellungnahme ist eine totale Kriegserklärung gegen Syrien und das syrische Volk. Noch immer wehren sich in der syrischen Grenzstadt Qusair Rebellen gegen die syrische Armee und Kämpfer der libanesischen Hisbollah. Der Bürgerkrieg geht weiter. Eine Verhandlungslösung ist zumindest bis zur Friedenskonferenz nicht in Sicht.
Die Hisbollah gilt im Libanon als Staat im Staate. Mehr zur Rolle der Miliz im Syrien-Konflikt finden Sie auf tagesschau.de. Eine Woche nach Inkrafttreten des Gesetzes über die homosexuellen Ehe sind in Paris wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Sie wollen erreichen, dass die Reform zurückgenommen wird. Die Polizei war aus Sorge vor Ausschreitungen gewaltbereiter Rechtsextremer mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie sprach von etwa 150.000 Teilnehmern. Nach Angaben der Veranstalter waren es mehr als 1 Million.
Es mutet an wie ein gigantischer Familienausflug. Dahinter steckt aber die geballte Wut gegen das Gesetz der Homo-Ehe und vor allem gegen die Regierung von François Hollande. Ich werde nie aufgeben zu protestieren, für meine Kinder, damit sie stolz auf uns sind. Für sie sind die Werte der Familie in Gefahr. Die Homo-Ehe, sie hat Frankreich gespalten und das versucht die Opposition, wenn auch spät, zu nutzen. Ich sehe jetzt überall Leute unterschiedlicher Herkunft und jeden Alters, die unserer Partei beitreten wollen, um sich zu engagieren. Doch auch die Bewegung gegen die Homo-Ehe ist gespalten. Mittlerweile gibt es mehr als 6 Untergruppen, einige friedlich, andere extrem gewaltbereit. Die Gruppe Printemps Français, französischer Frühling, ausgerechnet in Anlehnung an den arabischen Frühling, soll eventuell verboten werden. Die Demonstrationen werden längst von kleinen Gruppen mit extrem rechten Gedankengut für ihre Zwecke genutzt. Diese Gruppen machen auf sich aufmerksam und nutzen die Plattform der Demonstrationen. Und sie rekrutieren so neue Mitglieder. Eine dieser Gruppen, der Bloc Identitaire, schaffte es für eine halbe Stunde, einen Balkon der Sozialistischen Parteizentrale zu besetzen. 4.500 Polizisten sind heute in Paris im Einsatz. Sie richten sich auf unruhige Abendstunden ein.
Mit der Vergabe der Goldenen Palme ist das 66. internationale Filmfestival in Cannes soeben zu Ende gegangen. Um die Auszeichnung konkurrierten in diesem Jahr 20 Wettbewerbsbeiträge. Die Festspiele an der Côte d'Azur gelten als die bedeutendsten weltweit. Wer das Rennen gemacht hat, dazu unsere Korrespondentin Alice Fröder live aus Cannes.
Die Goldene Palme in diesem Jahr geht an den französischen Film La Vie d'Adèle, das Leben von Adele. Ein 3-stündiger Film über die Liebe von 2 jungen Frauen, der in sehr intimen Bildern Höhen und Tiefen einer solchen Partnerschaft beschreibt. Und es wirkt fast schon wie ein kleines Signal, dass hier im südfranzösischen Cannes die Goldene Palme an einen solchen Film geht, wo gleichzeitig in Frankreich ein außergewöhnlich harter politischer Kampf gegen die Homo-Ehe geführt wird. Aber unabhängig davon hat die Jury einen wunderbaren und sehr intimen Film prämiert. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Beim Großen Preis von Monaco hat es einen deutschen Doppelerfolg gegeben. Es siegte Mercedes-Pilot Nico Rosberg. Zweiter wurde Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull.
30 Jahre nach dem Sieg seines Vaters gewinnt auch er das prestigeträchtigste Formel-1-Rennen. Nico Rosberg nutzt dabei seine beste Startposition, verteidigt die, zieht gleich zu Beginn vorne weg und fährt schnell einen Vorsprung heraus. In der Folge wird das Rennen von mehreren Unfällen und insgesamt 3 Safety-Car-Phasen charakterisiert. Nico Rosberg dominiert es vom Start bis ins Ziel. Mit dem heutigen Sieg gelingt ihm sein 2. Formel-1-Erfolg und Sebastian Vettel baut mit Rang 2 seine Führung in der laufenden Meisterschaft aus.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 27. Mai.
Das Tief, das sich vom Osten Deutschlands nach Südpolen verlagert, sorgt bei uns noch dafür, dass es verbreitet regnet. Wegen der teilweise ergiebigen Regenfälle gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es muss weiter mit lokalen Überflutungen gerechnet werden. In der Nacht regnet es vor allem von der Mitte bis in den Südosten teilweise ergiebig. Am Tag regnet es in einem Streifen von der Nordsee bis ins östliche Bayern noch gebietsweise. Im Laufe des Tages lassen die Regenfälle nach, im Westen und Südwesten neben Wolken einige freundliche Abschnitte. Der Wind wird schwach bis mäßig aus West bis Nordwest, im Nordosten aus östlicher Richtung. In der Nacht 11 Grad in Nordfriesland und 3 Grad im Bayerischen Wald. Am Tag 8 Grad im Vogtland und 20 Grad am Niederrhein. Am Dienstag Sonne, Wolken, vor allem im Nordosten sowie im Westen und Südwesten einige Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch im Nordosten mal Sonne, mal Wolken, stellenweise Schauer und Gewitter, sonst Regen. Auch am Donnerstag regnet es verbreitet.
Um 22.45 Uhr begrüßt Sie Tom Bureau zu diesen Tagesthemen. Handelsstreit mit China, Ministerpräsident Li Keqiang bei Merkel und die Goldene Palme von Cannes. Preisverleihung bei den Filmfestspielen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.